Was geht mich die Krise an? Was ist das überhaupt für eine Krise? Und wie ist das überhaupt mit der ökonomischen Zunft? Ich habe gestern mit Albrecht Müller gesprochen, der sagt, naja, die Ökonomen, da sind ja in Deutschland meistens nur an den Universitäten die Mainstream-Ökonomen und die kritischen Ökonomen, die heterodoxen, die kann man mit der Lupe suchen. Wenn man allerdings genau sucht und dann auf Erfurt stößt, dann sieht man da so eine kleine Gruppe, nicht nur eine Hochschulgruppe, sondern auch eine Gruppe von Lehrenden, von Professoren und Menschen, die sich mit kritischer, heterodoxer Ökonomie beschäftigen. Oftmals glüht mir der Kopf nach einem Gespräch mit Helge Polkert und da ich es gerne habe, dass mir der Kopf glüht, rede ich auch heute wieder mit Helge Polkert. Und Helge Polkert hat sich Verstärkung mitgebracht, und zwar Raffaela Hotten von der Hochschulgruppe Impuls und Ari Wrützka, der sich auch mit Ökonomie beschäftigt, und alle sind da. Einen schönen guten Morgen.
Hallo.
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 Helge, du bist Professor und du beschäftigst dich mit Soziologie und mit Ökonomie. Das geht eigentlich ganz gut zusammen. Du bist ein kritischer, ein heterodoxer Ökonom und ihr habt in den letzten Monaten, kann man sagen, eine Veranstaltungsreihe organisiert, Was geht mich die Krise an? War das ein Erfolg? Hat sich die Arbeit gelohnt?
Ja, das kann man schon sagen. Also einmal hatten wir interessante Referenten, die wir nach Erfurt locken konnten. Und es war ja ein Stein des Denkanstoßes, um es mal so zu sagen. Wir hatten ja bewusst Leute eingeladen, die so etwas jenseits des medialen Mainstreams sind, die also sonst nicht jeden Tag irgendwie präsentiert werden oder sich präsentieren können. Und insofern war es schon ein Erfolg, denke ich. Die Bude war voll, um es mal so zu sagen, im Rathausfestsaal. Gestern leider etwas zu voll bei der Abschlussdiskussion, bei der nochmal so von verschiedenen Perspektiven, Parteiperspektiven aus auch ein Blick auf die Krise, Staatsschuldenkrise, teilweise Thüringen geworfen wurde.
Man hat ja bei den Krisen, verliert man ja langsam den Überblick, und in den Medien wird es oft vereinfacht dargestellt. Ich frage mich manchmal, welche Rolle dann die Lehre spielt und welchen Einfluss die auch auf die mediale Berichterstattung hat. Wrützka, du beschäftigst dich auch mit Ökonomie, du bist auch ein kritischer Ökonom. Was hat dich interessiert, nach Erfurt zu kommen, an den Lehrstuhl von Helge Polkert? War das die kritische Ökonomie oder nicht? Du bist gar nicht an dem Lehrstuhl, aber zumindest ihr arbeitet zusammen, oder?
Wir arbeiten zusammen. Wir sind beide am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Finanzsoziologie. Und es gab eine Ausschreibung, und Herr Backhaus und Herr Polkert sind ja eigentlich auch bundesweit, und Herr Polkert auch natürlich international bekannt. Ich habe von der Ausschreibung gelesen und habe mich daraufhin auf die Stelle beworben und fand es super, dass ich dann auch genommen worden bin. Vor 4 Jahren hat das Ganze begonnen hier.
Und macht dir Spaß?
Das macht sehr viel Spaß,
ja. Das ist ja ein Diskurs nicht nur unter den Ökonomen. Die Einschätzung von Albrecht Müller, ist die zu hart? Der sagt, naja, in den großen Universitäten in Deutschland, da lehren nur die Neoliberalen, und die Kritischen haben gar nicht so die Stimme?
Ja, man kann es vielleicht noch ein bisschen ausweiten und sagen, die Heterodoxen haben gar nicht die Stimme. Das ist natürlich ein wesentlicher Grund gewesen, für mich hierher zu kommen, weil hier heterodoxe Ökonomie möglich ist, ja. Über Helge Polkert, über Herrn Backhaus und dann noch einige weitere Professoren an unserer Fakultät. Das war so der hauptsächliche Grund für mich.
Ja. Wollen wir mal erklären, was eigentlich heterodoxe Ökonomen sind, was an denen so kritisch ist? Was ihr seid anders als die klassischen Ökonomen? Kannst du beschreiben, was an euch so anders ist?
Ja, wir sind anders als die orthodoxen Ökonomen. Wir sind die Heterodoxen, das heißt nicht zum Mainstream gehörend. Und da gehört eine Menge dazu, zu den heterodoxen Ökonomen. Das sind also nicht nur hier Post-Keynesianer oder Institutionalisten, das sind natürlich auch so Hayekianer. Das ist eine ganze Bandbreite von ökonomischen Schulen, die dazugehört.
Die ist vielfältig. Die einen sagen ja, die Ökonomie ist gar keine Wissenschaft, das ist eher Ideologie, weil es eigentlich sehr politisch intendiert ist. Ist die Ökonomie eine Wissenschaft?
Selbstverständlich ist eine Wissenschaft. Ich würde es als politische Ökonomie bezeichnen.
Politische Ökonomie.
Ja, also ich selbst mache politische Ökonomie. Klar, das Politische steckt mit drin, auch in der Ökonomie, in vielen anderen Wissenschaften auch. Insofern kann man, glaube ich, die Wissenschaftlichkeit deswegen nicht absprechen.
Interessiert das überhaupt einen Studierenden, was ihr so macht? Ich glaube schon, denn Raffaela Hotten ist auch da. Sie studiert im dritten Semester Wirtschaftswissenschaft und engagiert sich in der Hochschulgruppe Impuls. Schönen guten Morgen, Raffaela.
Hallo.
Was hat dich bewogen, bei der kritischen Hochschulgruppe Impuls mitzumachen und dich mit Ökonomie zu beschäftigen?
Zum einen ist es so, dass wenn man in der Lehre ist und gerade in den Anfangsveranstaltungen von Wirtschaftswissenschaften sitzt, dass man erstmal so von dem, was man denkt, was draußen passiert, nicht so viel mitkriegt. Also jetzt gerade die Finanzkrise hat, glaube ich, viele Studierende auch besonders interessiert und eben auch auf Wirtschaftswissenschaften aufmerksam gemacht. Und es ist aber so, dass man in den ersten Semestern, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Und das war so mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mich auch außerhalb der normalen Lehre jetzt weiter mit Wirtschaft beschäftigen, weil ich dann eben die Möglichkeit habe, mich auch mit so aktuellen Phänomenen zu beschäftigen.
Ein aktuelles Phänomen, das ist ja schon ein bisschen älter, 2009, die Staatsschuldenfinanzkrise. Hat sich nach deinem Eindruck was getan in Deutschland, auch in der Diskussion, dass sich mehr Leute für Wirtschaft interessieren? Weil das ist ja ein Bereich, der alle Lebensbereiche eigentlich durchdringt, der ist ja die Grundlage unserer Gesellschaft. Ist das von größerem Interesse seit der Finanzkrise?
Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also ich war ja zu der Zeit, als die Krise angefangen hat, noch in der Schule. Und da war es schon so, dass man versucht hat, auch von der Schülerschaft her, das ein bisschen verstehen zu können, weil der Wirtschaftsunterricht hält sich ja sehr in Grenzen, sehr oberflächlich, wird hauptsächlich angekratzt. Und dann haben wir auch innerhalb von der Schule Veranstaltungen organisiert, die sich dann eben mit der Finanzkrise beschäftigt haben und auseinandergesetzt haben.
Und das Gleiche tut auch die Hochschulgruppe Impuls. Was macht ihr da so, wenn ihr euch trefft?
Also einmal gibt es den organisatorischen Teil, wo wir eben versuchen, Referenten einzuladen, jetzt auch außerhalb von so sehr offiziellen Dingen wie der Ringvorlesung, eben Referenten an die Uni zu bekommen und machen dafür eben auch Werbung in der Studierendenschaft, dass da eben alle Leute kommen können, die Interesse haben. Und zum anderen versuchen wir uns auch selber quasi inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen, also versuchen Reader zu gestalten oder machen inhaltliche Abende, wo wir einfach diskutieren, auch mit kurzen Referaten, quasi versuchen uns gegenseitig auch ein bisschen was beizubringen.
Versteht ihr euch auch als heterodox oder als kritisch oder ist das eher, wie würdet ihr eure Hochschulgruppe einordnen?
Also kritisch auf jeden Fall. Wir verstehen uns eigentlich als pluralistisch, sind auch Teil des Netzwerks für plurale Ökonomik. Es ist ein deutschlandweites Netzwerk von so Hochschulgruppen, die sich eben versuchen, außerhalb der normalen Lehrveranstaltungen mehr mit wirtschaftlichen Themen, auch heterodox eben, zu beschäftigen. Und Ziel ist eben, sich halt eben ja pluralistisch quasi mit allem Möglichen auseinanderzusetzen, weil das eben in der Lehre vielfach zu kurz kommt.
Was ist denn, Helge Polkert, pluralistische Ökonomie? Wie könnte man das beschreiben? Was ist daran anders?
Ja, das ist die große Preisfrage. Wie kann man in wenigen Worten zusammenfassen, was pluralistisch ist? Also die traditionelle Ökonomie ist ja sehr modellorientiert und dann muss so ein Modell ökonometrisch auch noch getestet werden. Und so relevante Fragen wie, was ist die Finalität Europas, wie soll jetzt mit den Griechen, mit der Griechenproblematik umgegangen werden, welche Brücke soll gebaut werden, da hilft mir so ein Modell herzlich wenig, weil ich kann nur ich muss sehr viele Randbedingungen fix setzen und kann ja vor allem die politischen Entscheidungen, die zu erwarten sind, schlecht in so ein Modell reinbringen, ja, gerade im Moment. Und deswegen sagen heterodoxe und pluralistische Ökonomen, deswegen eben pluralistisch, neben Modellanalyse und neben Mathematik als Nachbarwissenschaft bedarf es wirtschaftsgeschichtlichen Wissens. Die Geschichte des ökonomischen Denkens spielt eine Rolle. Und dann, wie der Arif Rützger ja schon gesagt hat, ein politökonomischer Ansatz, der eben auch interdisziplinär angelegt ist, dass man also auch minimale Kenntnisse von Politologie, Soziologie und so weiter hat, um zum Beispiel diese eigentümlichen Chicken Games, die da auf der EU...
Was für Ding?
Die Chicken Games. Das heißt, zwei Autos rasen auf den Abgrund zu, wer springt zuerst raus? Und heute trifft ja der Herr Tsipras von der Syriza den Herrn Juncker. Und das ist so, in gewissem Sinne so ein kleines Chicken Game. Und da hilft mir die Spieltheorie wenig. Da muss ich die Mentalitäten kennen, die nicht klar formulierten Zielfunktionen, die diese verschiedenen Gruppen haben und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, pluralistisch heißt, man berücksichtigt auch wirtschaftsgeschichtliche Tatsachen. Man sollte ein bisschen Länderkunde, ein bisschen Institutionen, Wissen haben.
Bisschen Soziologie?
Genau, bisschen Soziologie. Und eine hohe Forderung, die aber nun mal einfach nötig ist.
Ich habe gestern mit Albrecht Müller gesprochen von den Nachdenkseiten. Er ist ja auch, versteht sich auch als kritischer Ökonom, auch ein Freund von Heiner Flassbeck, den ihr auch eingeladen habt zur Ringvorlesung. Und der sagt ja, Deutschland ist der Geisterfahrer, bezieht sich auf den Spiegelartikel, wo also da Tsipras zu sehen ist und der ist der Geisterfahrer und das sind irgendwie die Griechen sind das Problem. Albrecht Müller sagt, das Mittelmaß und die Unfähigkeit unserer Regierenden, also der deutschen Regierenden, ist der Albtraum Europas und das Deutschland seinen verheerenden Exportweltmeisterkurs aufgeben muss und die Exportüberschüsse ein reales Geschenk an andere Volkswirtschaften sind und dass eigentlich Politik Deutschlands das Problem in Europa ist. Würdest du diese Kritik teilen? Würdest du auch so weit gehen, Helge?
Ich würde sagen, es ist ein Problem, weil die Art, wie jetzt reagiert wurde auf die Forderung, die Troika abzuschaffen, und das hat ja auch der Generalanwalt am EuGH auch gefordert. Und Juncker hat schon gesagt, ja klar, da müssen wir mal drüber nachdenken. Jetzt muss, wie gesagt, die Brücke, die Potamy gebaut werden. Und da ist es eine unkluge Haltung, weil Deutschland da wieder mal eine rote Linie überschreiten muss, die sie vorher selbst gezogen, die von der Regierung selbst gezogen wurde. Es gibt aber noch viele andere Probleme. Ich meine, wenn wir den Kommissionspräsidenten, der sich jetzt als Retter aufspielt, nehmen, ich meine, der hat die größte Steueroase organisiert. Und ich glaube nicht so richtig dran, dass er jetzt der Hauptakteur ist, das zu beenden, weil er ja auch seinem Land verpflichtet ist. Wir können jetzt die ganze Kommission durchgehen, was da für fragwürdige Leute sitzen. Wir können die einzelnen Länder durchgehen, die teilweise, was weiß ich, Spanien, Italien und so weiter, wo relativ korrupte Regierungen doch auch am Werk sind. Und deswegen ist es ja auch so zu erklären, dass eben diese Basisproteste von unten, Syriza ist ja im Grunde auch ein Ausdruck davon, da haben wir Podemos, Front National, die Fünf Sterne, die Lega Norden, was weiß ich nicht alles. Also es läuft nicht nur in Deutschland was schief, sondern im Grunde europaweit, was die sogenannten Politikeliten auch betrifft.
Die Politikeliten, Fritzka, ist das so schlimm, wie Albrecht Müller sagt, dass der ökonomische Sachverstand in Medien und in der Politik relativ gering ist, weil wenn deutsche Politiker sagen, wir sind Exportweltmeister, das ist toll, dann klingt das ja erstmal wie eine Erfolgsmeldung. Ist das eine?
Also ich würde nicht sagen, dass der Sachverstand gering ist. Ich würde sagen, da steckt natürlich auch eine Intention dahinter. Ja. Das haben wir ja gestern auch bei der Abschlussdiskussion ja erfahren von einigen Teilnehmern, dass es natürlich auch beabsichtigt ist, die Exporte in die Höhe zu treiben und dadurch ein Wachstum zu fördern in Deutschland, auch teilweise auf Kosten der anderen europäischen Länder.
Albrecht Müller sagt aber, das ist ein Geschenk an andere Volkswirtschaften, diese Exportüberschüsse, weil das ja sozusagen dann Schulden sind, die oder Forderungen, die dann da sind, aber es bleibt nicht im eigenen Land. Ist das nachvollziehbar, was damit gemeint ist? Ist er da auf dem richtigen Pfad?
Ja gut, wenn die Überschüsse zu hoch sind, dann wird das irgendwann ausgeglichen. Ja? Früher waren das teilweise die Wechselkurse und jetzt wird es eben durch Wertverluste ausgeglichen. Und deutsche Vermögen sind schon oder Wertanlagen sind schon in Höhe von 600 Milliarden jetzt im Zuge der Euro- und Finanzkrise abgeschrieben worden. Also irgendwann
das Geld, was verbrannt ist.
Das kann man so sagen. Zumindest für den deutschen Anleger ist es weg, ja. Und ist jetzt mal egal, wie die Zusammenhänge da sind. Das sogenannte außenwirtschaftliche Gleichgewicht, das sollte eben irgendwie schon da sein. Und die Bundesrepublik sagt den anderen, gleicht eure Außenhandelsbilanz aus. Und selber ist man stolz, wenn man mit 7% da im Plus liegt. Ja, und das kann ja nur irgendwie nicht funktionieren.
Das heißt, die Binnennachfrage müsste gestärkt werden, die Löhne müssten steigen und wir dürften nicht so viel exportieren. Das wäre ein Teil der Lösung des Problems von Europa?
Ja, klar, Deutschland, das sagt ja auch Müller, Flassbeck und diese Richtung, ja, die deutschen Löhne sind unter dem Produktivitätswachstum geblieben, ja, die Lohnstückkosten sind also gesunken. Das ist ein in gewissem Sinne unlauterer Wettbewerbsvorteil. Andere Länder hatten da einen Nachteil, haben es kompensiert, indem da die Löhne zu hoch waren und dann geht das so eben auseinander. Und in Deutschland wird zu wenig investiert, das ist eben so, ja. Wenn man mal über eine Brücke fährt, Tempo 80, weiß man, wovon die Rede ist. Und wenn man an der Uni ist, wo Professoren nicht wieder neu besetzt werden, dann erfährt man es halt in gewissem Sinne am eigenen Leib oder am eigenen Arbeitsort.
Also Werkzeugmaschinen, Autos und schöne Dinge zu exportieren reicht nicht aus, genügt nicht.
Nee, man handelt sich da Probleme ein und es ist ja auch die Frage, ob VW jetzt einen riesen Suff nach der Messe von Detroit produzieren soll, um den Amerikanern dann CO2-intensive Maschinen zu verkaufen.
Das ist die große Frage. Wir hören Musik verschnaufen, weil wenn ich zu viel über Ökonomie rede, bekomme ich immer Kopfschmerzen, weil das natürlich ein Thema ist, was schwierig ist zu durchschauen. Aber ich freue mich, dass wir dreimal Sachverstand haben. Raffaela Hotten von der Hochschulgruppe Impuls, Arif Rutzka und Helge Peukert. Mit allen dreien reden wir weiter nach einer Musik von Betty Lafayette.
Sind wir hier draußen?
Was geht mich die Krise an, war der Titel der Ringvorlesung an der Universität Erfurt. Und leider ist das Kapitel zu Ende gegangen, aber wir haben es natürlich gebannt, auf Band hätte man früher gesagt. Es ist digital im Netz, in der Mediathek nachzuhören. Viele interessante Beiträge, die man sich nochmal anhören kann. Und ich nehme an, dass es auch viele interessante Vorträge an der Universität Erfurt gibt. Und wir reden über Ökonomie, über die Krise des Kapitalismus, des Wirtschaftssystems. Was ist das eigentlich für eine Krise und wie sieht das international aus? Ich freue mich, dass Ari Würzka da ist. Er ist Diplom-Volkswirt und lehrt internationale Ökonomie an der Universität Erfurt. Professor Dr. Helge Peukert ist da, der kritische und heterodoxe Ökonom, und Raffaela Hotten von der Hochschulgruppe Impuls, die auch Wirtschaftswissenschaft im dritten Semester studiert. Das ist ja so ein weites Thema, Arif. Wenn man über Deutschland redet, muss man über Europa reden. Wenn man über Europa redet, muss man über die Welt reden. Das ist ja ein globales Wirtschaftssystem. Kann man da überhaupt noch den Überblick behalten, wo welche Krise seinen Anfang genommen hat und wo die Krise hinwabert, ist doch schwierig, oder?
Ja, relativ schwieriges Unterfangen, aber doch möglich. Also in der internationalen Ökonomie, da lehre ich ja auch und bringe ja das Thema der Finanzkrisen mit ein. Das ist etwas, was ich über das, was eigentlich vorgegeben ist, hinaus mache. Und da geht es natürlich auch um Krisen, um internationale Zusammenhänge von Krisen. CETA oder TTIP sind zum Beispiel heute Schlagwörter, die sehr aktuell sind, in den Medien auch sehr intensiv diskutiert werden. Auch diese Themen behandle ich so in Form von unter dem Thema Globalisierung. Da geht es natürlich auch um Interessen der einzelnen Länder, und TTIP ist ja auch mittlerweile sehr umstritten.
Das können wir doch mal besprechen. Ja, haben wir mittlerweile schon einen Währungskrieg? Also ich habe das Gefühl, dass da auch Krieg mit anderen Mitteln gemacht wird, also eine Art Wirtschaftskrieg um Rohstoffe, um Interessen, um Ressourcen, auch innerhalb der westlichen Welt?
Ja, als Währungskrieg würde ich das im Augenblick nicht bezeichnen, aber klar, da liegen auch Interessen, Währungsvorteile zu ergattern. Jetzt besonders zwischen USA und Europa stellt sich das hier heraus.
Das ist eine Konkurrenzsituation zwischen Europa und Amerika?
Ja, ich würde es als Konkurrenzsituation betrachten.
Mhm. Die Lehrveranstaltungen, sind die eigentlich offen? Kann ich da jetzt auch als Nichtstudierender hingehen, oder ist das nur bei so einem Ding wie Ringvorlesung möglich?
Nee, gerne. Also ich würde es öffnen. Ich würde dich gerne auch sehen.
Also das heißt, man kann auch, wenn man jetzt mal Lehrveranstaltungen an der Universität besuchen will oder sagt, ich will da auch studieren, nicht unbedingt Wirtschaftswissenschaften, kann man sich auch mal in so eine Vorlesung von dir zum Beispiel mit reinsetzen.
Ja, ich würde niemanden daran hindern, da sich reinzusetzen und mitzuarbeiten.
Du hast TTIP angesprochen, das Freihandelsabkommen, das ist ja mal so eine Geschichte. Tom, dich hat das auch interessiert. Das Freihandelsabkommen, da war die Frage für dich, ob es einen Vorteil bringt oder Nachteile, für wen auch immer.
Ja, man hört immer von Wachstum und man hört von Vorteilen, die man sich schafft. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie viel spielt da ein Vorteil oder Nachteil des Freihandelsabkommens mit den USA ein? Das wäre dann eine Frage als absoluter Wirtschaftsleihe.
Ja. Also zwischen den Ländern, ich glaube, da muss man auch noch differenzieren zwischen innerhalb der Länder einzelne Interessen. Klar gibt es Interessen in Europa oder Unternehmer, die ein Interesse haben, das Abkommen durchzusetzen, in den USA genauso. Also insofern würde ich die Frage stellen, wer eigentlich jetzt von den im Land davon profitiert. Deswegen wird es ja auch sehr kontrovers debattiert, diskutiert.
Und da geht es nicht nur um Chlorhühner und um irgendwie Lebensmittelstandards, sondern tatsächlich um große Aufträge im öffentlichen Raum, Schiedsgerichte, die entscheiden sollen. Da hat es ja hinter verschlossenen Türen die Verhandlungen gegeben. Ist das mittlerweile etwas transparenter und nachvollziehbarer geworden, die Verhandlungen um dieses Freihandelsabkommen?
Nee, keineswegs. Transparent ist es nicht geworden. Aber da sieht man eben das Politische auch in der Ökonomie. Ne? Da geht es um natürlich auch Interessen von großen Unternehmen, und es geht auch um Interessen gegenüber von Staaten. Ja. Also die Staaten, demokratische Staaten, werden hier natürlich delegitimiert. Es kommt zu Schiedsgerichten, und Unternehmen können dann Staaten anklagen. Das ist natürlich ein viel weiteres Feld, als jetzt nur zu beobachten oder versuchen zu analysieren, ob das Wachstumseffekte in bestimmten Branchen für bestimmte Schichten hat oder nicht. Ja.
Die Kritiker sagen ja, das ist eine Aushöhlung der Demokratie und des Rechtsstaates. Würdest du mit deiner Kritik auch so weit gehen?
Ja, ich würde so weit gehen.
Das heißt, wenn Schiedsgerichte entscheiden und der Rechtsstaat ausgehebelt wird, ist das undemokratisch.
Ja, man muss ja sagen, ich meine, das ist ja etwas, was schon vorhanden ist, das ist ja nichts Neues. Die WTO, Welthandelsorganisation, setzt es ja durch. Bisher wurde es natürlich nicht so sehr von der Öffentlichkeit in Deutschland wahrgenommen, weil man womöglich, also das wäre so ein bisschen meine Kritik, bevorteilt ist. In diesem Fall ist es natürlich, stehen sich zwei große Staaten, also wenn man die EU als einen großen Staat bezeichnen möchte, dann stehen sich zwei große Akteure auf dem Weltmarkt gegenüber und da sind natürlich gewisse Interessen auch gefährdet, ja.
Helge, haben wir eine andere Protestkultur derzeit auch durchs Internet? Da gibt es ja Kampagnen und doch eine andere Form von Aufklärung. Kann da das Netz und eine neue Protestkultur in der virtuellen Welt tatsächlich helfen?
Ja, tut's ja schon. Also diese Unterschriften, die man innerhalb von 10 Sekunden leisten kann, von, ich sag's immer falsch,
Kampakt.
Kampakt, genau. Wie tut man das genau richtig? Kampakt? Ja, okay.
Würde ich so machen.
Ja, okay, dann mache ich das auch so. Also das ist ja schon mal ein Medium und dann natürlich auch Informationen. Ich meine, diese ganze, was Aref auch angesprochen hat, diese TTIP-Geschichte, dass man überhaupt ein paar Informationen kriegt, was denn hinter geheimen Türen und verschlossenen Türen und hinter geheimen Mauern so passiert, was da ausgeheckt wird. Und wir leben in einem gewissen Zustand, permanenten Ausnahmezustand, in gewissem Sinne auf mehreren Ebenen, ja.
Permanenter Ausnahmezustand?
Ja, das ist so ein Ausdruck von dem Agamben, ja, so Postdemokratie-Geschichten. Ich meine, der Draghi macht im Grunde die Wirtschaftspolitik. Da wird jetzt über Staatsanleihenankäufe nicht mehr diskutiert im Parlament und in Berlin müssen die Leute sich rechtfertigen, sondern das machen die da als quasi technokratische Veranstaltung. Dann haben wir als zweites die Aushöhlung der bürgerlichen Grundrechte. Wenn wir in Google reingehen, landet das gleich bei der NSA, ja, in Form so einer Public-Private Partnership. Und jetzt geht's eben bei dem TTIP auch so los, dass das geheim verhandelt wird und dann der demokratische Prozess viel zu kompliziert, ja, Quatschbude und so. Dann machen wir doch ein schönes Schiedsgericht, ja. Und insofern sehe ich da einen übergreifenden Zusammenhang, der nicht gerade günstig ist. Und erfreulich, dass sich dann eben was tut auf der Straße, ja. Jetzt meinetwegen in Spanien auch, 100.000, die gesagt haben, ja, so ist das aber nur keine gute Idee. Trotz nach außen deklarierter schöner Wirtschaftszahlen, die dann auch immer vom deutschen Bundesfinanzministerium als Erfolgsindikator aus dem Fenster gehängt werden. Und ja, und da spielt auch das Internet eine Rolle. Allein die Informationen, die man bekommt, angesichts knapper Zeitressourcen, das ist schon sehr, sehr, sehr wertvoll, klar. Gleichzeitig wird man natürlich komplett ausgeforscht, wenn man das Internet benutzt, ja. Und Google weiß höchstwahrscheinlich besser über mich Bescheid als meine eigene Ehefrau.
Und du selbst.
Und ich selber, weil man sehr vergesslich ist, ja. Ja,
absolut. Permanenter Ausnahmezustand. Das klingt irgendwie spannend, aber kann natürlich auch zerstörerisch sein. Raffaela, ist das ein Grund auch, warum du dich in der Hochschulgruppe Impuls engagierst? Weil du was verändern willst oder willst du erstmal nur Dinge wissen? Was ist deine Motivation?
Natürlich will man auch was verändern, aber gerade wenn man wirklich was verändern will, muss man erstmal was wissen. Das heißt, das ist quasi der erste Schritt. Von daher bemühen wir uns halt ein bisschen beides mitzumachen, also beispielsweise über dieses plurale Netzwerk versuchen wir sehr, sehr viel Einfluss auch auf die Lehre zu nehmen, dass gerade auch die Lehre nämlich genau an den Hochschulen ein bisschen pluralistischer wird. Aha. Mit Aktionen und offenen Briefen.
Wir hatten auch über die Universität hinaus?
Auch über die Universität hinaus. Es gibt beispielsweise das Netzwerk für plurale Ökonomik, ist auch international nochmal vernetzt mit weiteren Netzwerken, nennt sich ECP. Und da wurde letztes Jahr auch ein gemeinsamer offener Brief quasi veröffentlicht, der eben einen Appell darstellt an die Lehre, an den Hochschulen und eben an die gesamte Gesellschaft, sich eben heterodoxer und pluralistischer mit Ökonomie auseinanderzusetzen. Und der wurde auch überall auf der Welt in verschiedenen Sprachen veröffentlicht.
Das heißt, könnt ihr tatsächlich was bewegen über Erfurts Grenzen hinaus und sagen, wir wollen das anstoßen, dass in der Lehre sich was tut. Das heißt also auch mal den direkten, das direkte Gegenüber, die Lehren auch mal ein bisschen unter Druck zu setzen und die nicht nur in Erfurt. Was sind denn so Veranstaltungen, die ihr schon gemacht habt und die ihr noch machen werdet? Wenn ich jetzt sage, ich höre das jetzt als Studierende und will mitmachen in der Hochschulgruppe, seid ihr offen oder seid ihr so ein geschlossener Kreis?
Natürlich sind wir offen. Also grundsätzlich kann jeder vorbeikommen. Wir treffen uns einmal wöchentlich. Man kann auch einfach mal über Facebook schreiben oder einfach mal reinschauen. Es ist sehr offen. Vergangene Veranstaltungen, die wir gemacht haben, beispielsweise haben wir uns jetzt im Januar sehr viel mit alternativer Mikroökonomie beschäftigt und im Dezember war Rainer Voss bei uns. Das ist ein ehemaliger Investmentbanker und Protagonist des Films Master of the Universe und die Veranstaltung hat auch sehr viel quasi Begeisterung gefunden in der Studentenschaft. Also es waren 50, 60 Leute da und das war dann eine fast dreistündige Diskussion quasi mit Rainer Voss über die Finanzkrise und über die Bankenwelt zurzeit.
Das heißt, wenn ich eigene Ideen habe, sage, Mensch, ich studiere Wirtschaftswissenschaft, aber mir reicht es nicht nur da im Hörsaal zu sitzen oder Veranstaltungen zu besuchen, ich will mittun, ich will aktiv gestalten, kann ich zu euch kommen? Klar. Gucke ich mal im Netz unter Hochschulgruppe Impuls, nehme Kontakt auf und dann kann ich auch Vorschläge machen, was man möglicherweise mal für Referenten einlädt und sich mit Themen zu beschäftigen. Am Ende vielleicht noch eine Sendung beim Studentenmagazin Universal machen zu dem Thema. Das ist alles möglich.
Natürlich.
Klingt erstmal gut. Das klingt doch hoffnungsvoll, Arif, oder? Wenn die eigentlich sich Dinge anhören sollen, dann mitdiskutieren und aktiv werden. Macht das Hoffnung?
Ja, das macht sehr viel Hoffnung. Die Impulsgruppe ist ja auch eine sehr große Gruppe, die nimmt ja auch jedes Jahr so ein bisschen zu. Ich bin ja selbst auch im Netzwerk für pluralistische Ökonomie tätig und da haben wir auch natürlich die Verbindung zur Impulsgruppe. Und die sitzen auch teilweise in meiner in meinen Veranstaltungen und sind die Aktiven, die Aktiven in der Veranstaltung.
Die dich auch ärgern und Fragen stellen.
Die ständig Fragen stellen, mich aber damit nicht ärgern.
Also du magst es, wenn es einen Diskurs, eine Diskussion gibt und wenn es auch Streit gibt, auch in der Lehre?
Ja, darauf ist ja auch meine Veranstaltung ausgelegt, dass es eben Streitpunkte gibt. Ich lehre ja beispielsweise die klassische Ökonomie, Ricardos internationale Ökonomie, Ricardos Modell oder Heckscher Olien und da soll es natürlich auch zu Diskussionen kommen. Und wie gesagt, da ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn dann Impulsleute bei mir sitzen, natürlich auch andere, die sich dann kritisch melden und dazu beitragen.
Wir hören ein Stück von Lama Holly und dann reden wir in einer Abschlussrunde über die kritische Ökonomie, über den Zustand unseres Wirtschaftssystems und auch vielleicht den Zustand der Lehre in Deutschland. It's amazing what a man can do. Was geht mich die Krise an? Eine Ringvorlesung der besonderen Art, wie ich finde. Zum einen, weil sie nicht unbedingt an der Universität nur stattfand, sondern auch im Rathaus Festsaal, eigentlich zum Großteil. Also für Menschen, die sich nicht mit Ökonomie auskennen, für Menschen, die nicht studieren, offen sind. Also eine offene Universität finde ich eine schöne Idee. Und die Ringvorlesung ist unter anderem organisiert worden von Arif Rützka, von Helge Polkert und vielen anderen. Jetzt können wir der Abschlussrunde, könnt ihr euch mal gegenseitig loben, aber das Feedback sagt ja eigentlich, Helge Polkert, dass das ein Erfolg war, dass man sowas wieder machen kann, wenn sich Universität öffnet, wenn das über den Campus hinaus strahlt und im öffentlichen Raum stattfindet. Ist das ein gutes Konzept?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, wir wollten nicht einen Pluralismus in dem Sinne haben, dass eben das gesamte Meinungsspektrum abgedeckt wird, sondern wir wollten da Leute haben, die sehr eigenwillige, pointierte, jenseits der ausgetretenen Pfade Positionen vertreten, ja. Und das scheint ganz gut angekommen zu sein und die Funktion einer Universität soll ja auch sein, ein bisschen Licht in die kontroverse Dunkelheit zu bringen, sich nicht abzuschließen im autopoetischen Elfenbeinturm, sondern nach außen zu wirken und den Staatsbürger als kompetenten Mitbeurteiler und Diskutanten hier mit ins Boot zu nehmen, sozusagen.
Ach, das klingt gut. Das ist natürlich noch in weiter Ferne, aber vielleicht auch schon doch so nah. Wir fassen nochmal zusammen, was da so gelaufen ist. Also interessant war Heiner Flassbeck, ne, über den haben wir auch gesprochen, der über die Eurokrise und das Weltwährungssystem gesprochen hat. Alles Beiträge, wer jetzt sagt, Mensch, der Flassbeck war in Erfurt, kann man sich alles nochmal anhören. Auf radiofrei.de gibt es eine Mediathek, wo man die Vorträge, schön ist natürlich immer die Leute zu sehen, aber in dem Fall genügt ja vielleicht auch Audio, um sich das nochmal anzuhören. Der war großartig. Hartmut Rosa ist ja eigentlich auch eine Koryphäe, dass der in Erfurt ist, auch ein Glücksfall, würdest du das auch sagen?
Ja, definitiv. Und das hat man auch an den Kommentaren der Studenten gesehen. Er hat den Nerv der Zeit getroffen aus einer soziologischen Perspektive. Und er hat Probleme angesprochen, die wir alle auch in unserem Lebensalltag, nämlich Beschleunigung und die daraus resultierenden Probleme.
Die Entfremdung, also das ist ja seine Theorie, dass wir uns entfremden durch die Geschwindigkeit, ja. Und dann kommt er aus der Soziologie und macht aber im Grunde auch eine Art Kapitalismuskritik und Kritik der Ökonomie. Sehr interessant. Du als Soziologe kannst das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, dass die beiden Dinge zusammengehören?
Ja klar, und er bringt auch Diskussionsstränge der Soziologie von Weber über Durkheim und so weiter. Das verbindet er, und das wollte Soziologie, als sie sich ursprünglich mal entwickelt hat, ja auch immer sein. Nämlich eine helfende Gegenwartsdiagnostik, ja, mit Reformpotenzial dann sozusagen für die Realgesellschaft. Mhm.
Hartmut Rosa kann man auch nochmal nachhören. Dann war also die ehemalige Professorin oder emeritierte Professorin Adelheid Biesecker, die ja nicht nur gemeckert hat, sondern auch tatsächlich alternative Modelle, Lösungsvorschläge gemacht hat. Also vorsorgendes Wirtschaften. Adelheid Biesecker ist eine tolle Frau, oder?
Fragen wir die Frau.
Raffaela? Also es ist natürlich schon beeindruckend, gerade wenn man sich eben auch anguckt, wie früh sie es quasi geschafft hat, als Frau sich an der Universität dann zu etablieren, ist das natürlich beeindruckend und irgendwie ein Vorbild.
In der harten Männerwelt der 70er, da war das alles noch viel, viel schwieriger, und die hat es ganz tough geschafft, sich tatsächlich durchzusetzen, durchzubeißen. War auch ein interessanter Vortrag, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon mal ein bisschen was in die Richtung gehört auf anderen Konferenzen oder Vorträgen, deshalb war es jetzt nicht so viel Neues für mich, aber es war auf jeden Fall interessant. Ich denke, es war für viele auch ein ganz neuer Einblick.
Adelheid Biesecker auch im Vortrag in der Mediathek zu hören. Dann können wir noch über Elmar Altvater reden, der der Altvater der Kapitalismuskritik ist. Der ist eigentlich auch klasse und eigentlich das hat das Standardwerk zum Kapitalismus geschrieben. Kann man das so sagen, Arif?
Ja, das kann man sicherlich so sagen, aber auch das Standardwerk zur Globalisierung, ja, das ist ein sehr bedeutendes Werk, und mit Elmar Altvater hatten wir natürlich einen, der auch sehr aktiv in der globalisierungskritischen Bewegung ist, ja. Und das war eben dann das Faszinierende. Er hat ja ein bisschen so, habe ich das interpretiert, sein Lebenswerk dargestellt, und das war natürlich sehr interessant. Das war aus einer marxistischen Perspektive und insofern auch sehr bereichernd.
Koryphäen habt ihr dann nach Erfurt geholt. Das war sicher nicht einfach, die zu überzeugen, oder haben die gesagt, hey, ach, nach Erfurt kommen wir, da sind die Kritischen, da gehen wir gern mal hin?
Ja, ein paar Leutchen hat man ja gekannt und hat gesagt, ja, komm doch mal nach Erfurt. Und diese Leute, die wir da eingeladen hatten, sind ja in Anführungsstrichen Gesinnungstäter. Und die sind dann eben nicht gekommen, die ein Honorar erwartet haben. Insofern hatten wir hier eine tugendhafte Auslese, kann man sagen.
Mhm. Dann ging es um Vollgeld für eine stabile und gerechte Geldordnung. Professor Dr. Josef Huber war da. Das sind dann Lösungsansätze, zwar nicht für die Gesamtkrise, aber zumindest über Vollgeld zu reden, lohnt sich auch?
Ja, sicher. Meiner Meinung nach eine der zentralen Reformen. Die EU plant eine bürokratische Intervention und Regulierung und Verordnung nach der anderen. Ja. Gibt kaum noch jemanden, vielleicht außer Sven Giegold, der ja auch da war, die da halbwegs einen Überblick behalten haben. Und die Vollgeldinitiative besagt eben, in dem Moment, wo wir das Geldschöpfungsprivileg der Banken einschränken, ja, und nur noch die Zentralbank Geld schöpfen darf, auch Giralgeld, also das, was auf den Girokonten drauf ist, per Kreditvergabe, dass dann schon ein wesentlicher Krisenauslöser an der Quelle, an der Wurzel praktisch stillgelegt wird.
Das muss man nochmal erklären mit dem Vollgeld und der Geldschöpfung der Banken, das Geldschöpfungsprivileg. Kannst du uns nochmal, also für uns Nicht-Ökonomen, das erklären, wie das
also
funktioniert?
Also ich gehe zur Bank, will einen Kredit haben, sagt die Bank, prima, kannst du haben, du hast ja ein Haus, das schnappen wir uns, wenn es schief geht. Also insofern ist eine Sicherheit da, und dann schreiben die einfach auf einem Konto einen Kreditbetrag gut.
Und die müssen das Geld doch haben?
Nee, die haben das nicht. Die müssen nur jemanden haben, der eine Tastatur hat, und dann brauchen die ein T-Konto und da schreiben sie es rein. Jetzt kann man sagen, ja, so einfach ist es ja nicht, stimmt. Man braucht 1% Mindestreserve, Zentralbankgeld, aber 1 von 100 ist ja nun ganz schön wenig.
Das heißt, wenn die Kredite vergeben, schöpfen die Geld, dann schreiben die Geld in den Computer rein?
So ist es, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Weil
dann wächst die Geldmenge?
die Geldmenge genau, die real die Geldmenge steigt. Und in einer Krise, und das führt natürlich zu Krisen, weil das geht eine Zeit lang gut. Alle psychologisieren und investieren sich in einen Rausch hinein und irgendwann merkt man, das ist jetzt überzogen worden. Die Überschuldung in der Gesellschaft bei Banken oder Privaten oder Unternehmen, die wird zu hoch und dann legt man den Rückwärtsgang ein.
Dann können Blasen entstehen?
Dann entstehen Blasen, genau. Und es gibt ja Studien von Mainstream-Ökonomen, der Isabel Schnabel zum Beispiel vom Sachverständigenrat, die gezeigt haben, dass die wesentlichen großen gravierenden Finanzkrisen immer mit zu viel Kredit von Seiten der Banken verbunden waren. Und das dann sagt die Vollgeldinitiative und der Huber, ja, dann werden wir doch proaktiv, indem wir jetzt nicht nachregulieren, wenn eine systemisch relevante Bank in die Krise kommt, dann wickeln wir das über ein kompliziertes Verfahren am Wochenende ab, ja, ist eh unrealistisch, sondern wir verhindern, dass diese Kreditblasen eben überhaupt erstmal entstehen, ja.
Das heißt, eine Forderung wäre ganz klar, das Geldschöpfungsprivileg der Banken abzuschaffen oder nur einzuschränken?
Abzuschaffen. Die vergeben Kredite, wenn sie Spareinlagen haben. Sie entscheiden auch über die Kanalisierung der Sparbeträge, so wie es heute ist. Die meisten Menschen würden es gar nicht merken, außer dass irgendwann ein Schuldenschnitt auch bei ihren eigenen Einlagen stattfindet, eventuell in der Zukunft. Ja, es wird zu einer Stabilisierung führen.
Da könnte man sagen, dann ist doch aus der Finanzkrise, die 2009 ja in Amerika begann, wenig gelernt worden?
Man ist nicht an die Strukturen rangegangen. Man hat das über den Staatshaushalt die Folgen durchfinanziert. Jetzt ist die EU bei 100% Durchschnittsverschuldung. Trotz Austeritätspolitik steigen die Staatsverschuldungsberge ja. Und das ist ja das Grundproblem. Tsipras her. Ja, das betrifft ja andere Länder auch. Und man hat keine wirklichen Strukturreformen gemacht. Man hat das Eigenkapital der Banken nicht wirklich sehr erhöht. Man hat keine Vollgeldreform gemacht. Man hat die großen Banken, Lisa Paus hat ja gesagt, müsste man auch an Zerschlagung denken.
Die Bankenunion war doch die Idee, dass da was passiert.
Ja, die Bankenunion besagt ja im Grunde, die Großbanken darf es weitergeben. Das ist ja im Grunde auch eine Existenzbescheinigung für die systemrelevanten Banken. Und Lukas Seiser hat das ja Bankenrettungsprogramm genannt. Man will ja nicht abwickeln, sondern man will möglichst viel, wenn es schief geht, weiterführen, ja, über Brückenbanken und so weiter.
Zeise war auch da?
Ja, Zeise war auch da und hat genau das als Kritik an der Bankenunion hervorgehoben.
Das Thema Bankenunion auch in einem Vortrag nochmal nachzuhören auf radiofrei.de in der Mediathek. Also wenn ich Ruhe habe, dann höre ich mir das mal die Vorträge nacheinander an am Stück und dann glüht mir der Kopf.
Ja, sofern du Ruhe
ja, aber wirst. Da ich die nicht finde, wird es so nicht passieren.
Braucht man sich keine Sorgen machen. Nee. Ja.
Ich danke euch, dass ihr da wart. Im Gespräch Raffaela Hotten, Wirtschaftswissenschaftsstudentin, Arif Rutzka, Lehrende an der Universität Erfurt für internationale Ökonomie und Professor Dr. Helge Polkert, heterodoxer Ökonom. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, gerne.
Und freue mich auf eine neue Veranstaltung, die es hoffentlich bald wieder geben wird. Gibt es schon Pläne?
Nein, im Moment noch nicht.
Ja, dann macht euch
aber mal. Wir nehmen es als Ansporn.
Dann macht euch mal einen Plan. Danke fürs Gespräch und euch einen schönen Tag. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.